Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Niederelbe Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel.
Dauerwohnen kontra Ferienwohnen. Bilanz nach 3 Jahren. Bauverwaltung erntet von den Fraktionen viel Lob für sensiblen Umgang mit dem komplexen Thema. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Die ungenehmigte Nutzung von Ferienwohnungen im Cuxhavener Stadtgebiet ist nach wie vor ein heißes Eisen. Inzwischen ist es aber leicht abgekühlt. Vor 3 Jahren hat sich die Bauverwaltung verstärkt auf dieses vermiente Gelände gewagt, seitdem intensiver geprüft, beraten, gerügt und auch untersagt. Offenbar mit Augenmaß. Das attestiert jedenfalls die Politik. Verantwortlich für das Thema ist im Cuxhavener Rathaus Nadine Eisenbrand. Die Fachbereichsleiterin kam am Mittwoch dem dringenden Wunsch der Politik nach und informierte den Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr, Bau und Demografie über das Vorgehen und die Zielsetzung der Verwaltung bei der Steuerung von Ferienvermietung, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Grundsätzlich wollte man niemanden reinreiten, versicherte Eisenbrand. In Einzelfällen sei es aber nicht zu verhindern, eine Vermietung an Feriengäste zu verbieten, wenn zum Beispiel ein Reihenhaus in einem Reihenwohngebiet ausschließlich an Gäste vermietet wird und die Nachbarschaft dadurch beeinträchtigt und gestört wird. Normalerweise regelt der Bebauungsplan auch die Frage der Nutzung. In Gebieten ohne Bebauungsplan, die nach § 34 des Baugesetzbuches beurteilt werden, sei der § 13a der Baunutzungsverordnung heranzuziehen, erklärte Eisenbrand. Das bedeutet zum einen, dass aufgrund der Prüfkriterien immer eine Beurteilung im Einzelfall vorgenommen werden muss, zum anderen aber auch, dass in diesen Gebieten eine Überplanung notwendig werden kann, um Dauerwohnen zu schützen bzw. das Ferienwohnen zu steuern. Dieser Prozess greife oft in gewachsene Strukturen ein, die sich in Jahrzehnten etabliert hätten. In der Regel sei es kein Problem, wenn Teil des eigenen Hauses an Feriengäste vermietet wird, solange der Vermieter im gleichen Haus wohnt. Anders sehe es aus, wenn Wohnungsbestand systematisch für Ferienvermietung umgenutzt wird, ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. Mit der Teilung oder der Ankündigung von Nutzungsuntersagungen seien meist auch weiterführende Verwaltungs- und Gerichtsverfahren verbunden, so Eisenbrand. Eingeschritten werde nur, wo es notwendig ist, um das bestehende Dauerwohnen zu schützen und einen Verdrängungsprozess zu verhindern. Der würde sonst dazu führen, dass über längere Sicht die Infrastruktur eines Wohngebietes ausgehöhlt werde. Konkret, dass Menschen wegziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, das Gebiet nicht mehr ganzjährig von Bussen angefahren wird, weil die Fahrgäste ausbleiben und die Nahversorgung auf der Strecke bleibt. Die ersten Schwerpunkte der Überprüfung waren im Mai 2017 die Wohnblöcke im Gelbsand 6 bis 14, wo rund 120 Wohnungen überprüft wurden, weil im Laufe der Jahre 18 Einheiten nicht mehr dauerhaft, sondern nur noch an Feriengäste vermietet worden waren. Andere Schwerpunkte bildeten Wohnblöcke im Buschsand und Reihenhäuser im Döser Nordfeld. Alles in allem eine sehr zeit- und personalintensive Arbeit, die aber notwendig sei, um die Stadtentwicklung so zu steuern, dass die sogenannten Ureinwohner nicht ins Hintertreffen geraten oder gar ganz vertrieben werden. Geprüft wurde auch in der Predöhlstraße und der Hamburg-Amerika-Straße. Dort sei es zu 7 Verfahren gekommen. Einige Hauseigentümer hätten die Feriennutzung aufgegeben, bei anderen konnte sie nachträglich legalisiert werden. Insgesamt zollten alle Fraktionen der Arbeit der Bauverwaltung Respekt. Gleichzeitig wies Ernst Wilhelm Hoffmann, CDU, darauf hin, dass sich auch die Vorgänger von Martin Adamski bereits um das Thema gekümmert hätten, es aber damals noch anders bewertet worden sei als heute. Michael Stobbe, SPD, und Oliver Oswald, CDU, bedanken sich ausdrücklich dafür, dass insbesondere Döse als Wohnstandort auch durch den Rahmenplan gestützt und gesichert werde. Primo Reisen stellt Betrieb ein. Auswirkungen der Corona-Pandemie zwingen Busunternehmen ab 1. Juli zur Schließung. Von Denise May, Wingst. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben uns sehr hart getroffen und somit sind wir gezwungen, zum 1. Juli 2020 schweren Herzens den Busbetrieb zu schließen, teilt das Unternehmen Primo Reisen, Lührs Reisen ihren Kunden auf der Internetseite mit. Geschäftsführer Bernd Lührs musste am Mittwoch seinen wohl bisher schwersten Job erledigen und seinen 45 Mitarbeitern sagen, dass sie entlassen werden. Um 10 Uhr erfuhren es die Mitarbeiter im Büro, um 11 Uhr die Linienbusfahrer, um 12 Uhr die Reisebusfahrer. Das war wirklich der schwärzeste Tag für meinen Mann, als er den Mitarbeitern, die teilweise seit 25 oder 30 Jahren bei uns beschäftigt sind, mitteilen musste, dass sie gekündigt werden, erklärt Annette Lührs, Ehefrau von Geschäftsführer Bernd Lührs. Städtetrips nach Wien oder Paris, mehrtägige Urlaubsreisen nach Südtirol oder an die Ostsee, Entdeckerreisen für Schottland oder Ungarn. In Zukunft findet all das ohne Primo-Reisen, Lührs-Reisen statt. Die Corona-Krise hat sich zu stark auf das Busunternehmen ausgewirkt. Nach 3 Monaten ohne Einnahmen war es uns klar, dass wir das nie wieder aufholen können. Der Reisebusverkehr ist ein Saisongeschäft im Sommer. Und das wäre jetzt. Wir haben gekämpft bis zum Schluss, aber die Erkenntnis gewonnen, dass es nicht machbar ist. Primo-Reisen, Lührs-Reisen bedient 2 Bereiche. Den Linienbusverkehr, der 10% der Einnahmen ausmacht, und den Reise- und Mietbusverkehr, der 90% ausmacht. Der Linienbusverkehr allein bringt aber nicht genügend Einnahmen, erklärt Annette Lührs. Vorerst läuft der aber noch wie gewohnt weiter. Touristische Busreisen fallen, obwohl sie mittlerweile wieder erlaubt worden sind, ab sofort aus. Die Umsetzung der Corona-Vorgaben sei nicht realistisch und würde nicht wirtschaftlich sein. Die Reisegäste wollen die Busreise genießen und unter solchen Umständen nicht reisen. Gerade ältere Herrschaften lieben die Geselligkeit, das Miteinander kommunizieren. Das geht nicht, wenn sie dauerhaft einen Mundschutz tragen müssen. Die großen Reisebusse bleiben also leer. Doch was passiert jetzt mit ihnen? Zu Jahresbeginn haben wir 5 neue Reisebusse gekauft. Doch zu Corona-Zeiten will niemand Reisebusse kaufen. Kein Mensch auf der Welt will im Moment einen Reisebus kaufen. So Annette Lührs. Das Unternehmen, das im nächsten Jahr sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert hätte, hatte sich schon im April dazu entschieden, die Notbremse zu ziehen und einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Mit der Schließung aller Schulen am 16. März und dem damit entfallenden Linienverkehr, der Absage aller Schüler- und Klassenfahrten und dem Fahrverbot für Reisebusse ab 17. März wurde dem Busbetrieb die komplette Arbeitsgrundlage genommen. Das Ehepaar Lührs hatte bis zum Schluss gehofft, dass der Insolvenzantrag der rettende Strohhalm zum Erhalt des Unternehmens ist. Seit vergangenen Mittwoch ist klar, das war er nicht. Radverkehr. Wir sind voll in Fahrt. Adamski stellt Grundzüge eines Radverkehrskonzeptes vor. Ausgestaltung obliegt dem Arbeitskreis. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Umweltfreundliche Mobilität ist das bestimmende Thema für die nächsten Jahre. Das haben auch die Cuxhavener Politiker erkannt und drängen die Verwaltung schon seit Monaten auf eine schnelle Umsetzung in Richtung fahrradfreundliche Stadt. Der Druck wächst vor allem in den Sommermonaten durch immer mehr Einheimische und Gäste, die den Spaß am täglichen Radfahren entdecken. Nicht zuletzt durch die massenhafte Verbreitung der komfortablen Pedelecs, Fahrräder mit Elektrounterstützung. Baudezernent Martin Adamski bat noch um etwas Geduld. Schließlich habe die Verwaltung mit Unterstützung des Arbeitskreises Radverkehr und der Agentur Energielenker inzwischen die Grundlagen für eine konzeptionelle Arbeit geschaffen. Die eigentliche Arbeit der Umsetzung beginne erst jetzt. An einer Umfrage hätten sich 450 Personen beteiligt, die ihre Wünsche auch in eine Mängelkarte eintragen konnten. Ergebnis: Die Netzstruktur ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Nachholbedarf gibt es bei Sicherheit und Qualität von Radwegen. Auf der Basis der erhobenen Daten soll nun mit Hilfe des Arbeitskreises Radverkehr ein Konzept erstellt werden, mit dem sich der Rat im Herbst abschließend befassen wird und das dann Richtschnur für die künftige Radinfrastruktur sein wird. Die wiederum ein wichtiger Bestandteil des parallel entwickelten Mobilitätskonzeptes für die Stadt ist. Es gehe insgesamt darum, Mobilität neu zu definieren, so Adamski. Das gelte vor allem für die Kernstadt, wo dem Radverkehr mehr Platz eingeräumt werden soll, ohne das Auto zu verdammen, wo es gebraucht wird. Wir sind voll in Fahrt, beschrieb Adamski den Planungsstand und verwies auf zahlreiche Projekte, die bereits umgesetzt worden seien, nachdem jahrelang nichts passiert sei. Man kann nicht in 3 Jahren nachholen, was in 30 Jahren versäumt wurde, so Adamski. Yedixa Diaz ist die neue Flüchtlingsbegleiterin. 36-Jährige hat ihre Stelle in der Samtgemeinde Landhadeln angetreten. Mir geht es darum, Barrieren abzubauen. Von Jens Christian Mangels. Landhadeln. Der Einsatz für geflüchtete Menschen in der Samtgemeinde Landhadeln hat ein neues Gesicht. Flüchtlingsbegleiterin Yedixa Diaz hat ihr Büro in der Johann-Heinrich-Voss-Straße bezogen. Die 36-Jährige sieht sich als Ansprechpartnerin für alle Akteure, Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer, Kirche, Behörden und wer sonst noch mitmischt. Das Telefon steht selten still in diesen Tagen bei Yedixa Diaz. Die neue Flüchtlingsbegleiterin ist seit ihrem Dienstantritt Anfang Juni im Dauereinsatz. Auch wenn sich die Zahl der Flüchtlinge in der Samtgemeinde auf rund 300 eingependelt hat, hat die Otterndorferin mit chilenischen Wurzeln alle Hände voll zu tun. Für ihren breit gefächerten Aufgabenbereich sind vor allem ihre Qualitäten als Mittlerin, Netzwerkerin und Mentorin gefragt. Ich bin südamerikanisch geprägt und kann mich als Kind von Nichtdeutschen gut in geflüchtete Menschen hineinversetzen, sagt die Mutter dreier Kinder. Von Behördengängen und Elternabenden über Arztbesuche bis zur Berufsbegleitung, die Aufgaben sind vielfältig. Mir geht es darum, Barrieren abzubauen, so die neue Flüchtlingsbegleiterin. Die 25-Stunden-Stelle, die in Kooperation von Samtgemeinde und Kirche finanziert wird, ist auf 3 Jahre befristet. Wir hoffen natürlich, dass es anschließend weitergeht, sagt Diakon Jörg Moritz, Leiter des Diakonischen Werks Cuxhaven. Yedixa Diaz ist keine Unbekannte in der Flüchtlingsarbeit. Nach einer Tätigkeit beim Cuxhavener Dentalhersteller Voco hat sie als selbstständige Migrationsberaterin mit verschiedenen Trägern zusammengearbeitet, zuletzt mit der Volkshochschule. An ihrem neuen Arbeitsplatz im Hadeler Forum, mitten im Otterndorfer Zentrum, bietet sie mit ihrem Helferteam an 3 Tagen in der Woche Sprechstunden an. Im Kadenberger Rathaus wird an 2 Tagen in der Woche beraten. Nach telefonischer Vereinbarung erteilt Yedixa Diaz auch in anderen Gemeinden der Samtgemeinde Landhadeln Rat und Hilfe. Wir haben viele Ideen, um die Angebote zur Integration zu stärken, ergänzt Julia Schiller, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Landhadeln, die Yedixa Diaz tatkräftig unterstützt. Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte geht davon aus, dass die Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit in Zukunft eher zu- als abnehmen werden. Der Druck wird größer, sagt Zarte und verweist auf Hunger und Nahrungsknappheit in der Welt. Auch wenn die Samtgemeinde sicherlich kein Hotspot in der Flüchtlingsbewegung sei und werde, sieht er die Kommunen in der Pflicht, Menschen zu integrieren. Dies bedeute auch eine Chance für die Gemeinschaft, meint Superintendent Herr Meier-Möllmann. Flüchtlingshilfe und Integration tun unserer Gesellschaft gut. Fischsterben in der Elbe. Cuxhaven hat Untersuchung übernommen. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Das Fischsterben an der Elbmündung und der nordfriesischen Küste hat sich inzwischen zu einem heißen Thema entwickelt, das bundesweit für Schlagzeilen sorgt und die verantwortlichen Behörden in Argumentationsnot bringt. Schließlich erwartet die Öffentlichkeit jetzt Antworten auf die Frage nach den Ursachen. Diesbezüglich war am Donnerstag trotz intensiver Recherche aber noch nichts in Erfahrung zu bringen. Die Untersuchungen laufen, Ergebnisse liegen aber noch nicht vor, hieß es aus dem Umweltministerium in Hannover. Fakt ist, dass Fischkadaver an den Stränden von Otterndorf und Cuxhaven eingesammelt und zur Untersuchung zum Lavis in Cuxhaven gebracht worden sind. In dem Institut in der Schleusenstraße, das dem Landeswirtschaftsministerium unterstellt ist, ist man auf die Untersuchung von Fisch und Fischwaren spezialisiert. Offenbar hat man die Fische dort erst einmal begutachtet und dann eingefroren, um die Verwesung zu stoppen und sie dann genauer untersuchen zu können. Die Zuständigkeit liegt beim Umweltministerium in Hannover. Umweltminister Olaf Lies ließ dazu erklären, aus Sicht des Artenschutzes ist das eine Tragödie. Wir wissen noch nicht, was dahinter steckt. Darum haben wir zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium sehr schnell Proben zum Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gegeben, um der Ursache auf die Spur zu kommen. Wenn die Ergebnisse und dann hoffentlich belastbare Fakten auf dem Tisch liegen, sehen wir hoffentlich klarer und können entscheiden, was weiter zu tun ist. Zoll kontrolliert Schwarzarbeit bei Erntehelfern. Kreis Cuxhaven. Der Zoll hat am Freitag mehrere landwirtschaftliche Betriebe im Kreis Cuxhaven kontrolliert. Auf zwei Höfen gibt es Anlass für Skepsis. Im Fokus der Ermittlungen standen die Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer der Höfe, die im Hinblick auf Schwarzarbeit überprüft wurden. Dabei fanden die Fahnder auf zwei Höfen Anhaltspunkte für Verstöße. Diesen geht der Zoll nun weiter nach. Am Freitag fuhren die Fahnder auf den Höfen vor. 41 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bremen überprüfen 5 Betriebe in den Landkreisen Cuxhaven und Stade sowie einen in Bremen. Die im Cuxland kontrollierten Höfe erstrecken sich über den gesamten Landkreis. Es ging um den Einsatz von Saisonarbeitskräften und Erntehelfern im Hinblick auf insbesondere sozialversicherungsrechtliche und aufenthaltsrechtliche Fragestellungen sowie die Einhaltung von Mindestlohnregelungen, wie der Zoll mitteilt. In 2 Betrieben wurden die Ermittler fündig. Jeweils in einem Betrieb im Kreis Cuxhaven und in einem im Kreis Stade seien Anhaltspunkte für Verstöße aufgetaucht, erklärt Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Dabei geht es um die Zahlung des Mindestlohns und die Vorenthaltung der Sozialversicherungsbeiträge. Wo genau die beiden Höfe liegen, verriet von Maurich nicht. Ob die Höfe und ihre Arbeiter tatsächlich gegen Gesetze verstoßen haben, sei noch nicht bestätigt und nun zu klären. In den Betrieben hätten bestimmte Daten und Unterlagen gefehlt. Weitere Ermittlungen stünden an. In den übrigen 4 kontrollierten Betrieben gab es keine Beanstandungen. Wir hatten mit deutlich mehr Anhaltspunkten für Verstöße gerechnet. Stattdessen haben wir zum Teil mustergültig geführte Betriebe vorgefunden, freut sich Nicole Töter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Grundsätzlich haben wir unseren Prüfungsschwerpunkt in den Branchen, die beispielsweise aufgrund des Lohndrucks anfällig für Schwarzarbeit sind oder in den Bereich der organisierten Kriminalität fallen können. In den letzten Jahren haben wir mit diesem Ansatz hohe Schadenssummen festgestellt. Zoll- und Arbeitsschutzverwaltungen würden ihre enge Zusammenarbeit weiter verstärken, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage, um die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen durch die Arbeitgeber sicherzustellen. Die Kontrollen fanden bundesweit statt. Gegen Rassismus und Populismus. Spontane Demo des Hechthausener Rates. Respekt, kein Platz für Rassismus. Öffentliche Veranstaltung geplant. Hechthausen. Seit dem Tod von George Floyd am 25. Mai in Minneapolis, Minnesota, geht eine heftige Welle der Empörung um die Welt. Vor allem in den USA löste das brutale Vorgehen eines weißen Polizisten gegen den 46-jährigen Afroamerikaner großes Entsetzen aus. Jetzt brachte die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Hechthausen das Thema Rassismus auf der Sitzung im Schützenhaus unter dem Komplex Populismus und Rassismus in die kommunalen Gremien ein. Den Antrag begründete ihr Fraktionsvorsitzender Uwe Dubbert. Er erinnerte zunächst an die schrecklichen Geschehnisse in den Vereinigten Staaten. Mit dieser Aktion wollen wir uns alle öffentlich gegen Rassismus und Populismus bekennen. Auch in Deutschland seien Rassismus und Populismus deutlich erkennbar. Unser ländlicher Raum ist hiervon nicht ausgenommen. Dubbert sieht darin einen gefährlichen und schleichenden Prozess. In einer Veranstaltung wollen wir uns unter kompetenter Begleitung mit Erscheinungsformen, Ursachen und Entwicklungen sowie Auswirkungen auf Staat und Gesellschaft beschäftigen. Ziel dabei ist, mit Handlungsstrategien dieser für die Gemeinschaft schädlichen Entwicklungen auch in unserer Gemeinde entgegenzuwirken. Bewusst sei eine intensive Beschäftigung mit diesem Thema gewählt worden. Eine Einmalaktion habe mehr den Charakter einer Alibi-Funktion. Einstimmig beauftragte der Rat-Gemeindedirektor Holger Struck eine öffentliche Veranstaltung zu den Themen Populismus und Rassismus aus kommunaler Ebene unter Hinzuziehung von Experten zu organisieren. Vor der Sitzung überraschte Dubber die Ratsmitglieder, aller Couleur übrigens, mit einer Aufforderung zu einer spontanen, in Anführungsstriche gesetzten Demo und verteilte Plakate mit der Aufschrift »Respekt«, kein Platz für Rassismus. Da 2 Hechthausener Ratsmitglieder fehlten, erklärten sich Astrid Hörstensmeier und Julia Pubans bereit, deren Part zu übernehmen. Über weitere Themen der Sitzung werden wir in einer unserer nächsten Ausgaben noch ausführlich berichten. Pütten an der Oste erhalten Baumbarriere. Totholz soll am Abtreiben in den Fluss gehindert werden. Durchlass für Püttenhüpper bleibt erhalten. Von Thomas Schuld, Hechthausen. In einem Sprichwort heißt es, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Das trifft auch auf die Bäume in den ausgedeichten Flächen an der Oste, den Pütten zu. Einst war geplant, sie als Brutstätten für Vögel und Unterschlupf für Kleinstlebewesen nach dem Fluten der Flächen stehen zu lassen. Doch mittlerweile sterben die Bäume ab, knicken um und fallen ins Wasser. Damit stellen sie eine ernste Gefahr dar. Der Landkreis Cuxhaven, zuständig als Aufsichtsbehörde für die Oste, hat vor 2 Jahren deshalb sogar eine Warnung für Bootsführer herausgegeben. Seitdem überlegen die Fachleute aus den Naturschutzbehörden und vom für die Flussunterhaltung zuständigen NLWKN, wie sie dem Problem Herr werden können. Für die Laumühlener Pütte am linken Ufer der Oste heißt die Lösung ganz trivial. Die Bäume werden im Herbst abgesägt, an Land gezogen und anschließend entsorgt. Auf der gegenüberliegenden Seite stellt sich die Sachlage etwas schwieriger dar. Hier stehen zum einen weitaus mehr Bäume, zum anderen sind sie nicht alle vom Boot aus erreichbar. Darum verschließt die NLWKN jetzt die Überlaufschwellen der Kranenburger und der Schönauer Pütte mit einer Art Pfahlwand. Sie soll verhindern, dass das Totholz in den Fluss abtreibt. Rund 50.000 Euro werden dafür investiert, teilt der Leiter der Stader Betriebsstelle Martin Kogge mit. In etwa die Summe, die bislang zum Auffischen der abgestorbenen Bäume aus der Oste aufgebracht werden musste. Der Verkehr des Püttenhüppers wird durch die Absperrmaßnahme nicht beeinträchtigt. Für das Flachbodenschiff, das seit Sommer 2011 Einheimischen und Gästen ein besonderes Naturerlebnis bietet, wurde extra ein Durchfahrtsbereich offengelassen. Außerdem bleibt die dritte Zufahrt zur Kranenburger Pütte geöffnet, da sie nicht in der Hauptwindrichtung liegt und von dort keine Baumstämme abtreiben würden, wie Martin Kogge erläutert. Mit Corona-bedingter Verzögerung hat der Püttenhüpper in dieser Woche seinen Betrieb aufgenommen. Informationen zum Fahrplan gibt es im Internet www.geesthof.de. Einige Urlauber dürfen bleiben. Kreis Cuxhaven. Die niedersächsische Landesregierung hat die Verordnung zu Urlaubern aus Gütersloh und Warendorf am Donnerstag weiter präzisiert. Einige Touristen dürfen bleiben und ihren Urlaub im Kreis Cuxhaven fortsetzen. Ausgenommen von dem Beherbergungsverbot sind zum einen Personen, die ein ärztliches Attest vorlegen können, dass sie negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Voraussetzung: Das Attest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Zum anderen dürfen auch Touristen bleiben, die ihren Urlaub vor dem 11. Juni angetreten haben, wie das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung am Donnerstag bekannt gab. Vermieter dürfen diese Urlaubenden weiter beherbergen. Diejenigen, die ihren Urlaub nach dem 11. Juni angetreten haben, können sich im Corona-Testzentrum der Helios-Klinik testen lassen. Allerdings benötigt man hierfür eine Überweisung des Hausarztes oder der Test muss aus eigener Tasche bezahlt werden. In der Verordnung geht es um den Corona-Ausbruch in dem Fleischbetrieb Tönnies. Daraufhin waren die Neuinfektionsquoten in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf in die Höhe geschnellt. Niedersachsen untersagte infolgedessen Personen aus den beiden Kreisen die Einreise und sprach ein Beherbergungsverbot für Gütersloher und Warendorfer aus. Marine feiert Übernahme des neuen Marinehubschraubers NH90 NTH Sea Lion. Sea King geht nach 50 Jahren in den Ruhestand, von Jara Tiedemann. Nordholz. Neue Familienmitglieder müssen feierlich willkommen geheißen werden. Auch dann, wenn es sich um Hubschrauber handelt. Lange hat das Marinefliegergeschwader 5 schließlich auf die neuen Sea Lions, die den MK-41 Sea King ersetzen werden, gewartet. Nun konnte die Indienststellung sowie die Aufnahme des Flugbetriebes auf dem Gelände der Marine gefeiert werden. Das ist das Ding. Mit diesem Zitat brachte es Kommandeur des Marinefliegerkommandos Kapitän zur See Thorsten Bubzin in seiner Rede auf den Punkt. Mit Freude, Ehrfurcht und Erleichterung sei die Übernahme des NH90 NTH Sea Lion verbunden. Mit dem Sea Lion gelingt uns ein Generationenwechsel auf ein zeitgemäßes Waffensystem, das Perspektive für militärisches wie ziviles Personal bietet, Arbeitspferd der Flotte werden wird und den Einstieg in moderne Seekriegsführung einschließlich der Integration von unbemannten Systemen bietet, so Bubzin. Der Sea Lion soll den MK-41 Sea King, der nun seit knapp 50 Jahren im Dienst der deutschen Marine ist, künftig ersetzen. Geplant ist, dass bis 2022 alle 18 Sea Lion von der Firma Airbus Helicopters ausgeliefert sein sollen. 3 Maschinen sind bereits eingetroffen. Ihre Heimatbasis ist nun das Marinefliegergeschwader MFG 5. Für den Sea King bedeutet dies den vollständigen Ruhestand bis zum Jahr 2023. Doch dass die ersten Sea Lions nun in Nordholz stehen, war ein weiter Weg. Schließlich habe es durchaus einige Zweifler gegenüber des neuen Modells gegeben, wie Andreas Krause, Inspekteur der Marine, in seiner Rede Revue passieren ließ. Vor allem die Einsatzbarkeit des Sea Lion sei oft in Frage gestellt worden. Im Sommer 2015 wurde der Vertrag schließlich geschlossen und eine neue Ära für den Marinefliegerstützpunkt in Nordholz begann. Nun ist der Sea Lion trotz Verzögerungen da. Er biete dabei nicht nur ein breites Einsatzspektrum, sondern auch attraktive Arbeitsplätze, sowohl für fliegendes als auch für technisches Personal, betont Kommodore des MFG 5, Fregattenkapitän Jan-Richard Keller. Zu den Aufgaben des Sea Lion gehören unter anderem Such- und Rettungsmissionen, SAR, Seeraumaufklärung sowie der Transport von Personal und Material. Bis zu 20 Personen finden in der Maschine Platz. Für SAR-Flüge hat die Maschine außerdem eine Rettungswinde und spezielle medizinische Ausstattung. Auch für den Einsatz von Boarding-Soldaten oder Spezialkräften ist er geeignet. Als Bordhubschrauber lässt er sich zudem auf den Einsatzgruppenversorgern der Berlin-Klasse einschiffen, ist aber auch in der Lage, auf anderen Marineschiffen zu landen. Doch was macht den Sea Lion nun besser als den Sea King? Es ist wieder Wechsel von Wählscheibentelefon auf Smartphone, drückt es Kapitänleutnant Enrico K. aus, der die zeitintensive Ausbildung von rund einem Jahr bereits absolviert hat. Der Sea Lion biete viel mehr Sensoren und ein leistungsfähigeres Radar, was eine schnellere Aufklärung aus noch größerer Entfernung ermögliche. Das ist vor allem beim Fliegen für die Flotte eine Bereicherung, so der 39-Jährige. Weiterer Pluspunkt: Mit dem NH90 sei nun auch das Fliegen unter Vereisungsbedingungen möglich. So können auch bei schwieriger Witterung Krankentransporte durchgeführt werden. Innerhalb der kommenden 2 Wochen sollen nun die ersten 3 vollständigen Besatzungen für die NH90 ausgebildet sein. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.